unser Teilvision, was hier noch hinter den Kerzen zu sehen ist, hängt jetzt schon einige Wochen. Ich mag nochmal nicht abschließend über diesen Satz predigen, weil das ist ja, kann man gar nicht abschließend, aber nochmal einfach eine weitere Perspektive, Facette beleuchten von unserer Teilvision. Wir leben Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Wir leben in Beziehung, haben wir stehen. Und es ist klar, dass Gott in Gemeinschaft leben will. Ihm war es von Anfang an ein Anliegen, in Gemeinschaft mit uns Menschen zu leben. Und es muss auch uns klar sein, dass Gemeinschaft mit Gott auch nur dann eigentlich echte, authentische, glaubwürdige Gemeinschaft ist, wenn es dazu führt, dass wir auch fähig werden, in Gemeinschaft mit Menschen zu leben. Wer sich sagt, die sind alle blöd, ich brauche nur noch meinen Gott, ist nicht authentisch, glaubwürdig, weil mich Gott beziehungsfähig machen möchte. Und wir wissen, dass es Gott von Anfang an ein Anliegen war. Und als damals im Garten, im Paradies, Gott in der Abendkühle unterwegs war und sich die Menschen versteckten, weil Scham sie ergriffen hatte, weil sie das einzige Gebot, das Gott gegeben hat, übertreten haben, da war Gott auf der Suche nach der Begegnung. Und er rief, Adam, wo bist du? Wertschätzung haben wir auch schon gehört. Wer in Wikipedia nachguckt, bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung anderer gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Tat oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person damit die Wertschätzung beeinflussen. Uns fällt es viel leichter zu sagen, was uns nicht gefällt. Uns fällt es viel leichter, auf einem weißen Blatt Papier diesen einen markanten Punkt, und wenn er noch so klein mit dem Kugelschreiber Filzer ist, den bemerken wir und an dem sagen wir, guck mal, da ist so ein schwarzer Fleck, das Blatt Papier ist wertlos. Dabei sind es noch nicht mal 0,1% vom gesamten Blatt. Wir leben in Beziehung, soll nicht nur unsere Parole sein, sondern es soll uns als Gemeinde auch wirklich ausmachen. Und um dort in der Beziehung wachsen zu können, gibt's drei Punkte. Das Wort Gottes kennen, Gott, den Herrn des Wortes kennen und die Menschen kennen. Und das ist ein wichtiger Aspekt für in Wertschätzung und Beziehung miteinander zu leben. Jetzt möchte ich einsteigen in den heutigen Tag, in meine Predigt für heute. Wir leben in Beziehung. Und ich möchte mal aus Johannes Evangelium Kapitel 8, die ersten Verse lesen. Jesus befindet sich gerade auf dem Laubhüttenfest. Das ist in Jerusalem ein richtig großes Event. Das ist eine Großveranstaltung. Also für alle, die sagen, oh, ich mag's lieber klein und kuschelig, es gehört auch in der Gemeinde Jesu dazu, sich mal in ein Event reinzustürzen, auch mal was Großes mitzuerleben. Natürlich nicht nur, drum haben die das auch in Israel damals nur ein paar Mal im Jahr gehabt und nicht die ganze Zeit. Jesus war dort auf dem Laubhüttenfest, hatte interessante Begegnungen, hat sich am letzten Tag des Festes hingestellt, als schon jeder, also ihr wisst ja, was so ein Fest beinhaltet, ist meist mit viel Essen und mit viel Trinken, passt jetzt nicht zur Fastenzeit, ich weiß, aber mit viel Essen und Trinken zu tun gehabt und vielleicht auch wenig Schlaf und Müdigkeit. Und Jesus hat gerade ein paar Verse davor in die Menge hineingerufen, ey, wen der dürstet, der komme und trinke zu mir, während die Leute eigentlich sowas von abgefüllt waren. Es hat sich interessante Diskussion ergeben zu verschiedenen Themen. Und jetzt lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 8 ab Vers 1. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der solle den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Wie sehr sind wir verleitet und verwechseln die Sünde so leicht mit dem Sünder. Jesus, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Jesus, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er liebt den Menschen, der Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. Er liebt den Menschen, der total verkehrt in die Irre rennt, der vielleicht mit dem Kopf durch die Wand will. Er liebt diesen Menschen. Natürlich hat Jesus gemerkt, dass die Schriftgelehrten die Frau herbeizerrten, um ihm eigentlich eine Falle zu stellen. Und kann es nicht auch sein, dass wir Jesus immer wieder vor Tatsachen stellen und hoffen, ihn zu einer Entscheidung zu drängen? Dass wir Dinge bringen oder vor Gott bringen oder wie vor vollendete Tatsachen, so jetzt habe ich das so und so entschieden, Gott, was sagst jetzt du dazu? Oder und wie machen wir jetzt weiter? Oder jetzt musst du mich aus der Patsche rausholen. So wie die schriftgelehrten Pharisäer diese Frau herbeigezerrt haben und wollten jetzt wissen, so, jetzt dein Statement, Jesus, was sagst du dazu? Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Unabhängig davon, wer hat die eigentlich ertappt? Wie ertappt man denn jemand beim Ehebruch? Ist vielleicht der Beteiligte mit dabei gewesen von dieser aufrührenden Menge? Das sind alles Dinge, die werden hier gar nicht beantwortet. Auf die geht auch Jesus gar nicht ein. Aber dann noch dieses, ja, nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Religiöse Menschen wissen genau, was richtig ist. Und das ist auch gerade im Bereich von Sexualität und Ehebruch bis heute so, dass gerne, dass wir genau das eigentlich Ehebruch als Sünde bezeichnen und sie vor Jesus bzw. vor die Gemeinde an den Pranger stellen. Was sagst jetzt du dazu, Jesus? Und für uns ist es so, Wir leben in einer Spannung hier in dieser Welt. Die Welt sagt nämlich, der Mensch ist von Grund auf gut, aber dem Menschen wird vermittelt, dass er nichts wert ist. Der Mensch ist von Grund auf gut, wird, ich habe dann so kurz in ein Forum hineingeguckt im Internet, ist der Mensch von Grund auf gut? Und jemand meinte, ja, er ist von Grund auf gut, nur die ersten negativen Einflüsse, die von anderen Menschen, die machen ihn zu einem schlechten Menschen. Und hat neben anderen gesagt, das ist ja komisch, das könnte ja eigentlich gar nicht sein, weil woher kommt denn der andere Mensch? Der war doch auch mal Kind und von Grund auf gut. Ich bin nicht weiter in die Diskussion rein, habe den Gedankengang nur logisch von dem Mensch ist von Grund auf gut, aber dem Mensch wird eigentlich vermittelt, dass er nichts wert ist. Wenn du nicht als Kaufkraft oder als Arbeitskraft hier irgendwas bringst in die Gesellschaft, dann bist du eigentlich nichts wert. Die Bibel sagt, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Durch und durch böse. Aber Gott liebt uns Menschen und hat angeboten, an unserer Stelle für die bösen Taten, die jeder Einzelne getan hat, mit seinem Leben zu bezahlen. Das ist doch ein grandioser Unterschied. Das ist, wenn ich mir kurz mal, ich werde es dann wieder zurücklegen, nehme ich mal hier den. Wenn ich mir diesen 5-Euro-Schein, gut, ich hätte das jetzt lieber mit einem 100-Euro-Schein gemacht, also, wenn ich diesen 5-Euro-Schein ja so sehe, dann ist der ja die 5 Euro wert. Also früher waren das 10 Mark ungefähr. Aber er hat ja diesen Wert. Jetzt hat Gott diesen Wert in uns Menschen ja so hineingelegt. Jetzt kommen die Erfahrungen, die negativen, die schlechten Erfahrungen. Manch einer fühlt sich vielleicht so, dass er sagt, boah, mit mir wird er umgegangen. Ich bin echt eher derjenige. Für alles werde ich schuldig gemacht. Und dann zerrt wieder einer an einem rum und sagt, nee, nee, so schlimm ist es ja nicht, komm. Und dann sehe ich doch schon relativ verknittert aus. Und den anderen trappelt so auf meiner Seele rum, dass ich mich fühle, als würde jemand, ja, das kann doch nicht sein, wieso bin ich der Fußabtreter für alle? Und irgendwann noch bespuckt worden und durch den Kakao gezogen. Und dann kann es sein, dass du dich wie so ein 5-Euro-Schein fühlst und sagst, jetzt ist eh alles egal. Und wisst ihr was? Macht doch jetzt, was ihr wollt. So habt ihr mich gemacht, so müsst ihr mich haben. Und fühl mich als nichts wert. Und was ist bei Gott? Da können wir noch so viel, der kann jetzt, jeder von uns kann den noch ein paar Mal durch den Mund kauen und sogar mitwaschen. Und trotzdem wird es zum Schluss sein, dass Gott erkennt, der Schein hat nach wie vor 5 Euro Wert. Der hat an Wert für mich nichts verloren. Und das ist das Beeindruckende, dass bei all dem, was wir erlebt haben an Negativen, selbstverschuldet durch andere, wir nichts an Wert bei Gott verlieren. Und er sagt, und für diese 5 Euro bin ich bereit, alles zu geben. Gott liebt uns Menschen und hat angeboten, an unserer Stelle für die bösen Taten, die jeder Einzelne getan hat mit seinem Leben, zu bezahlen. Jesus lässt sich nicht von der Anklage beeindrucken. Er überrascht alle mit einem Appell. Und zwar sagte er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich gehe mal von aus, die Frau war recht bekannt in Jerusalem. Und je nachdem, bei den Heiden war das noch viel üblicher, dass es ja die Tempelprostituierten gab und so weiter, dass es außerehelichen Geschlechtsverkehr gab, so auch in Form als Götzenopfer oder Belohnung. Und dass aber auch da manch eine emotionale Not von einem Pilger vielleicht dadurch gestillt wurde, indem sich einfach da auch Frauen zur Verfügung gestellt haben. Die Frau war wahrscheinlich nicht unbekannt. Und sie stand da aber betröppelt und gedemütigt schon vor allen anderen. Und es sollte jetzt Gericht über sie gehalten werden. Und Jesus überrascht mit dem, dass er sagt, okay, ihr habt recht. Wer von euch also selber ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Theologen haben rausgefunden und gesagt, diesen Zusammenhang Sünde, den Jesus dort als Begrifflichkeit verwendet, meint nicht jetzt so irgendwas, wie zum Beispiel halt mal irgendwo den Eltern 2 Euro aus dem Geldbeutel geklaut oder bei Stopp über doch die Vorfahrt also übersehen oder zu schnell gefahren, sondern dass er dieses Wort hier verwendet, um diesen gleichen Kontext des Ehebruchs eigentlich zu benennen. Er sagt, wer von euch da überhaupt kein Problem damit hat, der werfe den ersten Stein. Jetzt wissen wir ja, dass Jesus ja in seinem Gesetz gesagt hat, selbst wenn du nur in deinen Gedanken mit einer Frau geschlafen hast oder sie geküsst hast, hast du eigentlich schon die Ehe mit ihr gebrochen. Da ist nur gar nichts passiert. Da können wir nach wie vor mit gutem Anzug in rechtschaffener Weise vor den Leuten stehen und sagen, mir wäre sowas nie passiert. Und in Gedanken wissen wir gar nicht, was schon alles abgegangen ist. Und einer nach dem anderen verlässt den Schauplatz. Ich kann mir an einen Jesus-Film erinnern, wo das eigentlich so toll dargestellt wurde, dass während Jesus es gesagt hat, gab es doch einen so einen eifrigen Aktivist und der wollte tatsächlich den Stein schmeißen und einen anderen hat ihn zurückgehalten und hat ihm den Vogel gezeigt, mach dich doch hier nicht zum Affen, lass uns gehen. Wir wissen nicht, wie es war. Wir wissen ja auch nicht, ob Jesus wirklich lange Haare hatte wie in den Jesus-Filmen. Aber wir wissen, dass einer nach dem anderen, und zwar von den Gesetzeslehrern, von den Ältesten, sind sie abgezogen. Ich fand es echt gefährlich. Stelle ich nicht bei mir selber fest, dass ich mich, was Sündigen angeht, doch eine gewisse Frömmigkeit besitze und deshalb schnell dabei bin, Steine zu schmeißen? Also zumindest in Gedanken. Aussagen, die hat's einfach nicht im Griff, oder? Wie die auch angezogen ist, kein Wunder, wenn die vergewaltigt wird, dann ist sie doch irgendwie selber dran schuld. Können doch so leicht über unsere Lippen kommen und wir, dass wir jemanden abverurteilen aufgrund seines sich gebens, aufgrund seines Wesens, aufgrund seines Anziehens. In Vers 6 heißt es, die Gelehrten wollten eine Aussage, aber Jesus scheint die Situation aussitzen zu wollen. Im wahrsten Sinne des Wortes, er kniete sich nach unten und schrieb im Staub. Auch nach der Aussage schrieb er wieder im Staub. Und ist es nicht genial, wie Jesus allen Beteiligten die Zeit zum Nachdenken und zur Entscheidung gibt? Mich beeindruckt es immer wieder, dort wo ich vielleicht auch selber als Heißsporn gerne Aussage herauspressen möchte, oder komm, wir machen es jetzt so, wie sieht's aus? Da ist Jesus viel entspannter. Und er bringt eigentlich die Leute auch nicht in Bedrängnis, sondern er lässt Spannung mal zu. Er lässt einfach mal zu. Eine elektrisierende Atmosphäre muss es gewesen sein. Und das sollten wir auch von Jesus übernehmen. Mal die Spannung aushalten, mal sehen, was geschieht. Abwarten, was geschieht. Und dann in Vers 9 lesen wir, als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Also die Ältesten zogen ab und schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. So steht's in der Schrift. Und da richtet Jesus sich wieder auf und sagt zu ihr, hey, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Und sie antwortet, niemand, Herr. Was für eine Aussage, was für eine Feststellung. Es war doch eigentlich das Todesurteil. Wenn Jesus sagt, das sind doch der eigenen Überzeugung nach rechtschaffene Männer und Frauen gewesen, also vielleicht auch nur Männer, die hier eine Frau der Sünde überführt haben. Und Jesus gibt's wie frei und sagt, okay, schmeiß los, wenn du selber ohne Sünde bist. Es war doch schon fast wie ein Urteil. Und sie steht da, als alle gegangen wären, hätte die doch auch gehen können. Jesus hat sie noch nicht mehr festgehalten. Aber sie ist bei Jesus geblieben. Sie blieb dort stehen bei einem Menschen, von dem sie nicht wusste, ob er nicht dann irgendwann den Stein aufnimmt und sagt, von denen ist es keiner würdig, dich zu steinigen. Ich könnte es. Ich dürfte es. Ich bin doch der Richter Himmels und Erde. Ich mache es auch. Warum soll ich bis zum Ende der Zeit warten, wenn ich es doch jetzt machen könnte? Niemand, Herr. Dieses Herr, da steckt so viel Respekt drin, so viel Überführtsein. Und wie begegnet Jesus ihr? Er sagt dann, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Jesus wäre der Einzige, der einen Stein hätte werfen dürfen. Warum ist es so? Weil er tatsächlich ohne Sünde war. Er hat weder Ehebruch getrieben. Er hatte keine unreinen Gedanken. Er hatte keine Vergnügungssucht. Er hatte keine Feindschaften, keinen Streit, keine Eifersucht, keinen Zorn, keinen selbstsüchtigen Ehrgeiz, keine selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Er hatte keinen Neid, er war nicht betrunken und er hatte keinen ausschweifenden Lebenswandel. Und was wir gut sehen können ist, und es steht ein paar Verse weiter vorne, nicht in Johannes 8, sondern Johannes 7, Vers 24. Da sagt Jesus nämlich, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Ein wichtiger Aspekt für uns als Menschen, die über Jesus nachfolgen. Lass uns nicht nach dem äußeren Schein richten. Nicht einfach nur eins und eins zusammenzählen und meinen, ja, das ist doch ganz klar zwei, also ist es so, bam, batsch, aus. Weil wir gar nicht doch wissen, was tatsächlich vorgefallen ist. Richtet nicht nach dem äußeren Schein, wonach es aussieht, sondern richtet gerecht, sagte Jesus. Er nahm eine Beziehung zu dieser Frau auf und nahm sie wertschätzend an. Und das ist für mich eigentlich so begeisternd. Und da ist es nur exemplarisch. Wir kommen nicht zu Jesus, wenn wir vorher alles richtig gemacht haben und wenn wir in unserer Frömmigkeit irgendwann an den Punkt gekommen sind, dass Jesus dann sagt, so, jetzt würde ich dir eine Audienz geben. Jetzt hast du ein paar Minuten und wehe, du machst irgendein SCH-Wort und dann bist du ganz schnell weg von meinem Thron. Nee, so ist es nicht bei Jesus, sondern er hält die Spannung aus, dass eine Sünderin vor ihm steht. Er hält die Spannung aus, wenn ein Sünder vor ihm steht. Er hält es aus, wenn ein David, Jocham, mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern vor ihm steht. Er hält die Spannung aus, wenn du, kannst du deinen Namen einsetzen. Er hält die Spannung erstmal aus. Und dann ist es so, halten wir die Spannung aus bei Jesus? Oder wäre es uns nicht doch lieb gewesen, wenn uns wenigstens die Leute irgendwie beurteilen oder aburteilen? Manchmal, wie hat es auch schon mal jemand gesagt, nachdem ich wusste, dass ich die Leute nicht, nachdem ich nicht die Aufmerksamkeit über meine Freundlichkeit oder Wohlerzogenheit kriege, habe ich halt die Aufmerksamkeit über das bekommen, mir gesucht, dass ich immer dagegen war und wider war und anti war. Und lieber quasi die Nähe durch Ablehnung bekommen, wie gar keine Liebe. Er nahm eine Beziehung zu der Person auf und nahm sie wertschätzend wahr. Ja, wir wollen lernen, auch die Sünde zu hassen, aber den Sünder nicht. Ich denke, dass wir auch gerade in unserer Gesellschaft, wo mittlerweile alles erlaubt ist, also es gibt ja kaum mehr Grenzen, was nicht mehr erlaubt ist, wo unsere ganze Ethik, alles, was wird aufgeweichen, aufgelöst. Und dass wir da nicht ins Beurteilen von außen kommen und Menschen verurteilen, sondern dass wir sagen, wir wollen wertschätzend den Menschen begegnen, die uns über den Weg laufen. Jetzt apropos Laufen, läuft bei mir auch was? Ja, das wollte ich mal bei einem Nachrichtensprecher sehen auf der heute Journalsendung, sich so wegdreht. Die Wertschätzung wird überführen und nicht der Pranger. Das soll echt eine gute Botschaft für uns sein. Wir müssen nicht rumrennen und beurteilen und sagen, das machst du verkehrt, das machst du verkehrt, das machst du verkehrt und ihr seid alle blöd, nur wir von der Freien Christengemeinde Babenhausen, wir machen's richtig. Weil ich weiß nicht, was du in deinen Gedanken alles anstellst. Und ich bin auch der Meinung, wir wollen Werte leben, aber nicht von anderen Werte einfordern. Weil das wird nicht funktionieren aus eigener Anstrengung heraus, sondern aus der Begegnung mit Jesus wird Veränderung geschehen. Und was unser Anliegen ist, ist, dass wir eigentlich Menschen in die Begegnung mit Jesus bringen. In die Beziehung zu Jesus. Wertschätzung wird überführen und nicht der Pranger. Ja, yes. Ein weiterer Gedanke, aber zu dem kommen wir heute nicht mehr, ist, es wäre doch interessant, wie Jesus eigentlich mit Schriftgelehrten und Pharisäern umgeht und dann auch noch, wie er mit seinen Nachfolgern umgeht. Aber das könnt ihr auch zum einen selber mal aufmerksam die Evangelien lesen, um zu sehen, wie war Jesus mit Leuten im Umgang. Aber hier bei der Sünderin, und da können wir uns jeder Einzelne sich einfach auch quasi mal mit da hineinversetzen, wo mich Menschen eigentlich an den Pranger stellen können, zu Recht oder vielleicht auch zu Unrecht, aber ich mich gedemütigt fühle, da darf ich sicher wissen, dass die Souveränität Gottes nicht das anguckt, was Menschen über mich urteilen oder was ich über mich denke, sondern er weiß, welchen Wert der Mensch hat und wird dementsprechend wertschätzend mit uns umgehen. Das ist, wenn wir uns in der Warte der Sünderin sehen. Wenn wir uns in der Warte der religiösen Elite, die wir doch bekannt sind für unsere christlichen Werte, dann lasst uns weise sein und nicht allzu schnell Menschen zu verurteilen, zu überführen versuchen und meinen, Gott würde uns Recht geben und diese Person richten, verurteilen oder Steine schmeißen. Das macht unser himmlischer Vater nicht. Das macht Jesus nicht, sondern er hält die Spannung aus Und wir würden wahrscheinlich manchmal sehr gedemütigt abziehen müssen, wenn wir uns da wie auch immer aufbäumen, um Recht zu bekommen bei Gott. Wir leben in Beziehung und nehmen uns gegenseitig wertschätzend wahr. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns gegenseitig nicht allzu schnell ins Beurteilen kommen. Such nicht den schwarzen Fleck auf dem weißen Papier eines Menschen, sondern nimm wahr, was du am anderen echt Positives sehen kannst. Und auch so ganz praktisch für uns als Gemeinde, überleg dir oder lass uns doch überlegen, was wir am anderen echt schätzen. Wir hatten das auch schon mal gemacht, gab ja eine riesen Umfrage mit, was einem zu jedem Einzelnen aus der Gemeinde eingefallen ist. Aber das soll doch nicht eine Aktion gewesen sein von vor 3 Jahren, sondern das ist was, was uns eigentlich am Leben halten soll. Geh mal auf einen Menschen zu, den du bisher kaum in der Gemeinde wahrgenommen hast. Und ich sage das, wenn dir der Name von einer Person hier in der Gemeinde noch nicht mal einfällt, dann hast du bisher wenig Wertschätzendes mit der zu tun gehabt. Dann wird's an der Zeit mal zu sagen, ich kenne dich eigentlich gar nicht. Ich komme ins Beurteilen, weil du entweder immer zu spät kommst oder immer von hinten reinkommst oder ganz oft gar nicht da bist. Dann möchte ich dich doch mal kennenlernen, um dich wahrnehmen zu können. Wertschätzend wahrnehmen zu können. Und wisst ihr was? Wenn wir dann das nicht aus dem Pranger heraus, sondern aus der Liebe uns gegenseitig zu Jesus bringen, dann wird sich was an der Atmosphäre so massiv verändern, dass die Leute um uns herum sagen werden, das ist genau das, was ich auch möchte. Und dann, wie gut, dass Jesus echt zum Schluss aber zu der Frau ja sagt, ich verurteile dich nicht, was aber nicht heißt, dass du einfach weitermachen sollst wie bisher, sondern geh und sündige nicht mehr. Letzten Sonntag habe ich über die Eigenentscheidung gesprochen und ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil wir oftmals uns so fühlen, als würden wir es nicht selber entscheiden können oder selbst in der Hand haben können. Aber er macht Mut und sagt, geh und sündige nicht mehr. Ja, soweit Amen. Bin durch. Meine Stimme hat mitgemacht und wir möchten beten. Wir möchten beten. Und ich möchte uns einladen. Wisst ihr, lasst uns doch nicht Konsumenten in der Gemeinde sein in Form von, ich höre mir das an und hoffe dann, dass es irgendwann um halb so Ende ist, dass ich heimgehen kann, sondern dass wir auch reagieren können. Reagieren in Form von, Jesus, ich brauche vielleicht eine neue Begegnung mit dir. Jesus, ich möchte, dass mich jemand an die Hand nimmt, zu dir bringt, nicht an den Pranger, sondern an die Wertschätzung, für mich betet, mit mir betet und mich zurück in eine heile Beziehung zu den Menschen, zu den Geschwistern um mich herum und auch zu dir bringt. Und so wollen wir auch jetzt diesen Gottesdienst jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, so beenden, dass wir sagen, wir machen Anfang daraus. Ich sehne mich nach einer Begegnung mit Jesus. Und wenn das in deinem Herzen ist, dann lass doch für dich beten, lass dich ermutigen, lass echt, wenn du merkst, dass Krankheit oder Frust krankmachende Gedanken in dir hat, dann ist heute die beste Gelegenheit, nicht heute, weil ich sag, sondern weil heute ist jetzt quasi der nächste Moment, wo du es machen könntest. Nicht morgen, nicht in 2 Wochen, sondern heute. Reagiere auf die Liebeseinladung Jesus in eine wertschätzende Beziehung zu ihm und zu Menschen zurückzukommen. Halleluja. Könnt ihr vom Lobpreisteam mit oder ohne Kind spielen? Und ich würde einfach bitten, dass vielleicht ein paar Leute hier vom Gebetsteam oder die bereit sind zu beten, sich mit hier vorne aufstellen, umsegnen. Ich würde es heute gern selber nicht so viel machen, aber nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich euch nicht zu viele meiner Keime, Bakterien abgeben möchte. Aber ich möchte im Hintergrund mitbeten. Wer hat's auf dem Herzen mitzubeten hier vorne? Dann kommt nach vorne. Und du, der du dich angesprochen fühlst in irgendeiner Weise, bete mit und reagiere auf die Einladung Jesu. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du ein offenes Ohr für uns hast und dass du uns und die Menschen um uns herum nicht vorverurteilst. Du nimmst jeden wertschätzend wahr. Du nimmst Beziehung zu uns auf und das tut gut. Danke, Jesus, für deinen Segen. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde, als Menschen reagieren können darauf. Im Gebet antworten, Hilfe suchend und danksagend darauf antworten können. In Jesu Namen. Amen.